Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Margarete Wohlan. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Bergkarabach, ein kleines Fleckchen Erde zwischen Armenien und Aserbaidschan. Zwei Länder, die seit 30 Jahren darum kämpfen, diese Region als ihre deklarieren zu können. Und dazwischen die Bergkarabacher. Eine militarisierte und isolierte Gemeinschaft, die das nicht mehr sein will und die trotzig versucht, ihren Alltag zu leben, etwa indem einige von ihnen Wein anbauen und exportieren.
Wir machen nicht viel, um unseren Wein zu bewerben. Wir machen einfach nur ein sehr gutes Produkt. Und gute Produkte finden sehr schnell Liebhaber. Der Wein ist für uns aber auch ein Weg, Menschen von der Existenz Bergkarabachs zu erzählen.
Pioneers who tell the world about Artsakh.
Sagt Karinje Zakarian, gelernte IT-Managerin. Und sie ist nicht die Einzige. Alle dort wollen, dass der Krieg um ihre Heimat nicht vergessen wird. Denn Fakt ist, wer in Bergkarabach aufwächst, entkommt ihm nicht. Es wimmelt von Kriegsdenkmälern und Friedhöfen, die an die Toten, an die Invaliden und Veteranen erinnern. Schulklassen pflegen Soldatengräber und es gibt erstaunlich viele Waffengeschäfte. Am meisten aber ist der Krieg in den Köpfen präsent, wie die Autoren Florian Guckelsberger und Manuel Daubenberger herausfanden.
In dem kleinen Dorf Tuk im Süden Bergkarabachs baut Karinje Zakarian an der Zukunft ihrer Heimat. Die gelernte IT-Managerin hat vor Jahren ihren Spitzenjob in Moskau aufgegeben, um in der Nähe ihres Geburtsortes ein neues Leben zu beginnen.
When I was absolutely free, I worked in Microsoft. And one day,
als mein Sohn aus dem Haus war, bin ich zu meinen Chefs bei Microsoft gegangen und habe ihnen mitgeteilt, dass ich gehen muss. Sie waren überrascht und haben mich 2 Monate lang gefragt, ob ich verrückt bin. Ich habe gesagt, ich brauche meine Freiheit. Ich will nicht mehr in einem großen Konzern arbeiten.
I don't want to work in corporation.
Rund eine Autostunde von der Hauptstadt Stepanjakert entfernt, will Zakarian eine Reihe verfallener Steinhäuser zu Ferienwohnungen umbauen. Mit großen Fenstern, die einen freien Blick auf die gebirgige Landschaft des Südkaukasus erlauben. Bislang kommen nur wenige Touristen nach Bergkarabach, doch Zakarian will das ändern, etwa indem sie ein Weinfest organisiert.
Es gibt ein sehr großes Potenzial in dieser Region. Als wir das erste Weinfest in Tuk veranstaltet haben, haben die Dorfbewohner nicht verstanden, was wir hier machen. Sie hatten richtig gehend Angst davor. Sie sind umgeben von dieser wunderschönen Natur, aber realisieren nicht, dass sie im Paradies leben, aus dem man etwas machen kann. Im vergangenen Jahr, beim 5. Festival, haben die Dorfbewohner mitgetanzt. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe mein Ziel erreicht.
I came to my aim, my target.
Kein einfaches Unterfangen. Denn Bergkarabach befindet sich im Krieg. Juristisch ist Bergkarabach ein von Armenien illegal besetzter Teil Aserbaidschans. Ein Zustand, der seit 25 Jahren anhält, als ein Waffenstillstand 1994 den Konflikt einfror. Doch beendet ist er bis heute nicht. Täglich fallen Schüsse, sterben Soldaten beider Seiten. Und so ist schon die Wahl von Ortsnamen ein Politikum. Die Hauptstadt des de facto Staats hieß in der Sowjetunion und auf Armenisch Stepanjakert, auf Aserbaidschanisch Kankendi. Als Autoren entscheiden wir uns jeweils für die geläufigere Form. Heute leben in Bergkarabach vor allem Menschen armenischer Abstammung, da im Krieg nahezu alle Aseris geflohen sind. Die eine Hälfte der Bevölkerung spricht sich für einen Anschluss an das benachbarte Armenien aus, während die andere Hälfte einen eigenständigen Staat fordert. Und obwohl bislang kein anderes Land die Unabhängigkeit Bergkarabachs anerkannt hat, gibt es dort eine Regierung, Polizei und Militär. Die kräftige Frühlingssonne lässt die Weintrauben an den Hängen des Dorfs Tuk groß und süß werden. Die Äste der alten Bäume sind schwer von Maulbeeren. Hier scheint es leicht, den Krieg zu vergessen. Doch die Front mit Aserbaidschan ist im kleinen Bergkarabach nie weit entfernt. Auch in Tuk hat der Krieg Zerstörung hinterlassen. Die Ruine eines ausgebrannten Kinos ist Zeuge der Bomben. Auf dem Boden liegen Reste einer Filmrolle. Szenen eines Bollywood-Films, die an das Leben vor dem Krieg erinnern. Unterhalb des einzigen Flughafens liegt einer der wichtigsten Militärstützpunkte Bergkarabachs. Am Ende der schnurgeraden Zufahrtsstraße wehrt eine Schranke unerwünschten Besuch ab. In den Baracken und Garagen des Armeelagers ist Platz für hunderte Soldaten und schweres Kriegsgerät. Alle jungen Männer werden während ihres zweijährigen Wehrdienstes an der Waffe ausgebildet. Vor der Kaserne ist ein Trupp angetreten und macht sich bereit zum Aufbruch. Wohin es für sie geht, will Hauptmann Gergam Gregorian, der uns an diesem Tag begleitet, nicht verraten. Die jungen Kadetten sind Teenager, schüchterner Blick, unreine Haut. Dennoch schwillt dem 18-jährigen Arman Khachatryan die Brust, wenn er über sein Leben als Soldat spricht.
Ich bin seit 5 Monaten bei der Armee. Ich mag alles am Wehrdienst. Wir geben alle unser Bestes, um gute Verteidiger unseres Heimatlandes zu werden.
Während Bergkarabach aufwächst, entkommt dem Krieg nicht. Kriegsdenkmäler und Friedhöfe in allen Teilen des Landes erinnern an die Toten und Versehrten, die Veteranen und die Invaliden. Schüler berichten, dass jeder Klasse ein Gefallener zugewiesen wird. Dessen Lebensgeschichte müssen sie lernen, sein Grab pflegen. Sein Porträt hängt im Klassenzimmer als permanente Mahnung. Der alte Mercedes zieht eine Staubwolke hinter sich her. Niemand hat gesehen, wie der Wagen Stepan Jakat an diesem Sonntagmorgen verlassen hat. Der Fahrer genießt die Fahrt sichtlich, weicht den stetig größer werdenden Schlaglöchern auf der Schotterpiste feixend aus und dreht die Musik lauter. Das Taxi bringt uns nach Agdam, einen Ort, den die Regierung Bergkarabachs Journalisten nicht gerne besuchen lässt. Zu gefährlich, zu nah an der Front. Und so braucht es einen Fahrer mit Geschäftssinn und wenig Rücksicht auf diplomatische Erwägungen, um sich in der größten Geisterstadt der Welt umzuschauen. Fast 30.000 Menschen lebten bis Kriegsbeginn in Agdam. Heute sieht man nur noch einige Viehhirten mit Kühen durch die Straßen streifen. Nahezu alle Häuser der Stadt sind bis auf die Grundmauern zerstört. Die Natur hat große Teile Agdams zurückerobert. Der Wind pfeift durch die leeren Fensterrahmen. Einige Vögel singen. Das Einzige, was überlebt hat, sind die beiden Minarette der großen Moschee der Stadt. Vor rund 150 Jahren erbaut, erinnert das mehrfach überkuppelte Gotteshaus an das islamisch-persische Erbe Aserbaidschans. Plötzlich unterbricht für eine Sekunde das Staccato von Maschinengewehrfeuer die Stille. Die Front ist nur wenige hundert Meter entfernt. Soldaten aus Bergkarabach und Aserbaidschan belauern sich dort seit Jahrzehnten, feuern immer wieder aufeinander. Und so steht die Geisterstadt Agdam wie kaum ein anderer Ort für die Unerbittlichkeit und Ausdauer, mit der dieser Krieg geführt wird. Dabei geht es um die Frage, ob die Region Bergkarabach ein eigenes Land ist oder nicht. Denn völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Und so lieferten sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion das christliche Armenien und das muslimische Aserbaidschan einen blutigen Krieg um den Schwarzen Garten, wie Karabach wegen seiner vielen bewaldeten Berghänge übersetzt heißt. Verpackt in billiges, dünnes Plastik hält Vera Gregorian in der Hand, was ihr von Sparta geblieben ist. Ein Hemd, ein paar Sportschuhe, eine Heiratsurkunde. Der Sohn der 66-Jährigen kehrte 1994 nicht mehr von der Front heim. Versteckt in einem unscheinbaren Gebäude im Hinterhof des kleinen Rathauses von Stepan Jakat hat Gregorian das Museum des vermissten Soldaten aufgebaut. Die Gesichter hunderter junger Männer hängen an den Wänden. Ihre Blicke gehen auf Glasvitrinen, die in der Mitte des großen Raumes stehen.
Wir haben noch nicht einmal einen Friedhof, auf den wir zum Weinen gehen können. Dieses Museum ist deshalb ein heiliger Ort für uns Mütter. Wir kommen hierher, bringen Blumen, wir weinen, wir lachen, wir singen für unsere Söhne, beten und tanzen gemeinsam.
Doch das eigentliche Herz des Museums ist eine Art Schrein, den Vera Gregorian ihrem Sohn errichtet hat. Ein Foto, seine Uniform und die Flagge Bergkarabachs.
Mütter wie ich, wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden. Ich möchte die letzte Mutter sein, die den Verlust ihres Sohnes erleiden muss. Es ist wirklich eine beängstigende Erfahrung. Vor einigen Monaten sind mehrere aserbaidschanische Mütter mit mir in Kontakt getreten und haben mich gefragt, was wir tun sollen. Sollen wir ein gemeinsames Manifest von armenischen, aserbaidschanischen und bergkarabachischen Müttern unterschreiben, sodass der Krieg zwischen uns beendet wird?
Zwar klingt Vera Gregorian mit ihrer Gruppe von Müttern versöhnlich. Doch auch sie macht deutlich, dass sie nicht bereit ist, vom Anspruch auf Bergkarabach abzurücken und nicht bereit ist, auch nur einen Teil des besetzten Gebietes an Aserbaidschan zurückzugeben, solange Baku die sterblichen Überreste gefallener Soldaten nicht überführt. im Zentrum der Hauptstadt Stepanjakert. Trotz der isolierten Lage Bergkarabachs ist die Innenstadt in einem guten Zustand. Viele Wege sind frisch gepflastert und die Geschäfte gefüllt. Obwohl Bergkarabach kaum nennenswerte Industrie besitzt, geht es vielen Menschen offensichtlich gut. Die global vernetzte und finanzkräftige armenische Diaspora überweist viel Geld. Es sind patriotische Investments, die das Leben in der umkämpften Enklave erleichtern. Etwa durch eine Schnellstraße, die der Hajastan All Armenian Fund spendiert hat. Doch auch hier, in der friedlich wirkenden Innenstadt Stepanjakerts, ist der Krieg präsent. Viele Männer tragen Tarnfleck und derbe Stiefel. An Wäscheleinen, die über die Straße gespannt sind, trocknen Uniformen. Und es gibt erstaunlich viele Geschäfte, in denen Waffen verkauft werden. Jagdmesser, Pistolen und halbautomatische Schrotflinten. Am zentralen Platz, gegenüber dem Parlament, hat der Veteranenverband einen Prachtbau mit Blick über die Stadt bezogen. Mütter schieben Kinderwägen an großen Transparenten vorbei, die Scharfschützen, Milizen und Panzer zeigen. Dass der Krieg nicht erneut eskaliert, dafür ist auch Arminie Alexanian verantwortlich. Die Politikerin ist stellvertretende Außenministerin von Bergkarabach. Sie betont im Gespräch, wie wichtig diplomatisches Geschick für ihre um internationale Anerkennung buhlende Heimat ist.
Ich sage immer, wenn alle diplomatischen Türen verschlossen sind, nutzen wir diplomatische Fenster. Wir nutzen alle Kanäle außer den offiziellen. Zum Beispiel Partnerschaften zwischen Regionen oder Städten. Wir nutzen zum Beispiel auch parlamentarischen Austausch mit gewählten Abgeordneten, weil diese sich freier verhalten können.
Kann es Frieden geben? Alexanian ist Berufsoptimistin. Doch auch sie weiß, dass die aserbaidschanische Regierung ihren Anspruch auf Bergkarabach wohl kaum aufgeben wird. Aus ihrer Sicht muss aber sie in einem ersten Schritt zumindest anerkennen, dass die Regierung in Stepanjakert bei Gesprächen über die Zukunft der Region mit am Tisch sitzt.
Es ist doch vollkommen logisch. Wenn der Waffenstillstandsvertrag 1994 von drei Parteien unterzeichnet wurde, dass auch ein Friedensvertrag von Aserbaidschan, Armenien und Bergkarabach unterschrieben werden müsste. Wenn man die Partei außen vor lässt, die am stärksten gelitten hat, dann wird man dem Verhandlungsprozess nicht gerecht.
Wie tief der Konflikt sitzt, wird im Norden Bergkarabachs deutlich. Lilit Amirkanyan gräbt hier Zentimeter für Zentimeter die Erde um. Schabt an Wurzeln vorbei mit einer kleinen Schaufel. An dem bewaldeten Abhang sucht sie mit ihrem Team der internationalen Organisation HALO nach Minen, nicht explodierter Munition und Blindgängern. Das Gesicht der 25-Jährigen ist durch ein dickes Plastikvisier, ihr Körper durch eine Splitterschutzweste geschützt. Trotz der schweißtreibenden Arbeit lächelt Amirkanyan stolz.
Es ist eine große Ehre für mich, unser Land von Minen zu befreien, damit die Menschen es wieder nutzen können.
Die Erde von Bergkarabach ist voller Sprengsätze. Immer wieder sterben Menschen und Tiere, wenn die Altlasten des Konflikts explodieren. Denn Bergkarabach gilt als eines der am stärksten verminten Gebiete weltweit. Karinje Zakarian, die junge Unternehmerin, stößt mit ihren Kollegen an. Kataro heißt der Rotwein, den der Winzer gerade aus einem der schweren Holzfässer zur Verkostung ausgeschenkt hat. Bis zu 100.000 Flaschen werden in der Kälterei im Süden von Bergkarabach jedes Jahr abgefüllt. Die Abnehmer sitzen in Russland, den USA und Westeuropa.
Wir machen nicht viel, um unseren Wein zu bewerben. Wir machen einfach nur ein sehr gutes Produkt. Und gute Produkte finden sehr schnell Liebhaber. Der Wein ist für uns aber auch ein Weg, Menschen von der Existenz Bergkarabachs zu erzählen. Pioneers who tell the
world about Artsakh. Am Gatter des Weinbergs hängt ein von der Sonne gebleichter Ziegenschädel. Daneben bittet ein Hufeisen um Glück für seine Besitzer. Karinje Zakarian streift zufrieden über das Gelände, bindet einzelne Äste hoch. In Moskau hat sie eine vielversprechende Karriere in der IT-Industrie aufgegeben. Zu verlockend war das Versprechen des Weinguts in der alten Heimat. Bei klarer Sicht sieht sie die Front von hier. Wie erinnert sie sich an den Krieg?
Ich habe es damals bedauert, dass ich kein Mann bin und hier für mein Vaterland kämpfen konnte, sondern als Mutter auf meinen Sohn aufpassen musste.
Dann formt sie mit ihren Händen ein Gewehr. Beide Zeigefinger nach vorne, Daumen nach oben. Für sie ist Bergkarabach ein Teil Großarmeniens. Ihre Heimat würde sie nie kampflos aufgeben.
Soweit die IT-Managerin Karinje Zakarian aus dem kleinen Dorf Tuk. Es scheint so, als ob die Identität aller Bergkarabacher an die Eigenständigkeit ihrer Region gekoppelt ist, egal wie alt sie sind, ob sie auf dem Land leben oder in der Stadt. Warum ist das für sie so wichtig? Und vor allem, was genau heißt eigenständig? Manche im eben gehörten Beitrag sehen sich ja durchaus als Teil von Armenien. Gesine Dornblüt berichtet seit mehr als 15 Jahren immer wieder über diesen Konflikt und sie kann hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringen. Hallo.
Hallo.
Also Frau Dornblüt, warum ist es für die Bergkarabacher so wichtig, eigenständig zu sein, was gleichbedeutend ist mit unabhängig sein, oder? Wie passt da die Nähe zu Armenien und der absolute Hass auf Aserbaidschan, dessen Teil vor dem Konflikt Bergkarabach war?
Gucken wir uns vielleicht erstmal das Verhältnis zwischen Karabach und Armenien an. Und da nehmen wir mal die Fahne dieser beiden Staaten, kann man ja nicht sagen. Das eine ist ja kein anerkannter Staat. Nehmen wir uns aber die Fahnen mal vor und gucken, da wird einiges klar. Die Fahne von Armenien ist rot-blau-gelb gestreift und die von Bergkarabach, die ist genauso. Aber rechts ist ein kleiner Teil durch eine weiße gezackte Linie gleichsam abgerückt, also wie tatsächlich auch geografisch. Man muss sich klar machen, nicht mal Armenien hat ja Bergkarabach als selbstständigen Staat anerkannt. Und Bergkarabach beharrt also auch nur, ja, nicht so richtig beherzt auf der Selbstständigkeit, wie man eben an der Fahne erkennen kann. Es bekommt finanzielle, militärische Unterstützung aus Armenien. Aber es hat schon eine gewisse, ich würde sagen, regionale Identität. Bei meinen Besuchen habe ich einmal eine Lehrerin getroffen in Bergkarabach. Ihr Vater ist Aserbaidschaner, ihre Mutter Armenierin. Und sie hat mir gesagt, ich fühle mich weder als Armenierin noch als Aserbaidschanerin, ich fühle mich als Karabacherin. Die Leute aus Karabach sind anders als andere. Sie sind sehr gutmütig und, sie hob hervor, und zwar sowohl die Armenier aus Karabach als auch die Aserbaidschaner aus Karabach.
Tja, aber durch den Krieg sind ja die Aserbaidschaner oder Aseris, wie sie auch genannt werden, geflüchtet. Geblieben sind vor allem auch in Bergkarabach die Armenier. Dass die sich für den Verbleib da stark machen in Armenien, liegt ja auf der Hand. Was aber wäre denn eine gerechte Lösung für diesen Konflikt, der ja schon seit 30 Jahren andauert?
Ja, das ist sehr schwer zu sagen und es ist auch rechtlich schwierig. Es gibt da konkurrierende Rechtsprinzipien, das kennen wir auch aus anderen Territorialkonflikten. Es gibt einmal das Recht auf die Selbstbestimmung der Völker, das ist das, was die Armenier einfordern. Und es gibt andererseits das Recht auf territoriale Integrität, das ist das, was die Aserbaidschaner hervorheben. Das Problem ist generell, die Armenier haben den Krieg praktisch gewonnen und sie haben aber nicht nur Bergkarabach besetzt, sondern sie haben auch angrenzende Gebiete darum herum besetzt. Sie nennen das eine Pufferzone und aus diesen Gebieten sind die Aserbaidschaner geflohen. Auf internationaler Ebene wird darauf gedrängt, dass die Armenier diese Gebiete, also diese sogenannte Pufferzone, räumen. Das ist weitgehend internationaler Konsens. Es gibt ja eine internationale Vermittlergruppe, die sogenannte Minsk-Gruppe der OSZE unter Führung von Frankreich, Russland und den USA. Und diese Minsk-Gruppe, die hat seinerzeit den Waffenstillstand ausgehandelt und macht auch immer wieder Lösungsvorschläge. Und ja, einer lautet eben, dass die Armenier zuerst mal diese sogenannte Pufferzone räumen sollen und dann sollen weitere Schritte und Zugeständnisse auf beiden Seiten folgen. Der Rückzug der armenischen Truppen aus den besetzten aserbaidschanischen Gebieten ist aber für viele Menschen in Bergkarabach ein absolutes Tabu. Die Menschen in Karabach fordern ihrerseits Sicherheitsgarantien und sagen, also wenn wir uns schon zurückziehen aus dieser Pufferzone, dann müssen wir vorher die Anerkennung durch Aserbaidschan bekommen, damit die uns nicht überfallen. Und angesichts der militärischen Übermacht der Aserbaidschaner mag das auch nachvollziehbar erscheinen. Andererseits kann es aber natürlich nicht sein, dass ein Land große Teile des Nachbarlandes einfach besetzt.
Nun gibt es in Armenien ja seit einem Jahr den neuen Premierminister Pashinyan. Der ist nicht nur generell Armeniens Hoffnungsträger seit der samtenen Revolution 2017, sondern auch jemand, der versucht, die frostigen Beziehungen zu Aserbaidschan etwas aufzutauen. Was meinen Sie, bringt das etwas?
Naja, auch Pashinyan kann keine Schritte vorschlagen, die die armenische Bevölkerung nicht trägt. Und er hat im Übrigen auch schon gesagt, die Formel Land für Frieden, also raus aus der Pufferzone der sogenannten und dann eine Lösung, diese Formel, die stehe nicht zur Debatte. Was Pashinyan vorgeschlagen hat, ist, Bergkarabach mit an den Verhandlungstisch zu nehmen. Er hat das begründet damit, dass er selbst als Präsident Armeniens kein Mandat habe, Bergkarabach zu vertreten, anders als sein Vorgänger, der stammte nämlich aus Bergkarabach. Aber Bergkarabach mit in die Verhandlungen einzubeziehen, das ist wiederum für Aserbaidschan nicht akzeptabel. Und auch die internationalen Vermittler haben signalisiert, dass das Format nicht geändert werden soll. Also generell vorankommen wird das Ganze nur, meine ich, wenn es endlich vertrauensbildende Maßnahmen geben wird zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. Die Feindbilder haben sich einfach sehr verfestigt über die vergangenen 30 Jahre.
Tja, und das wird schwierig sein in einem so hoch emotionalisierten Konflikt. Ich komme nochmal zu den Menschen in Bergkarabach zurück. Der Titel unserer Weltzeit ist die militarisierte Gesellschaft dort. Sie waren oft dort, Frau Dornbüt. Was macht so ein Zustand mit einem, mit der Seele und mit der Lebenslust, wenn man 30 Jahre nur Krieg kennt?
Ich habe es so empfunden, dass zusätzlich zu der Militarisierung vor allen Dingen auch die Isolation der Menschen sie prägt. Und ich habe die Menschen in Bergkarabach als sehr zugewandt erlebt, sehr offen. Sie dürsten wirklich nach Kontakt. Zugleich sind sie aber sehr, sehr heimatverbunden. Und gerade junge Leute, da habe ich viele getroffen, die weg wollen von Karabach, aber oft nur für eine bestimmte Zeit. Sie wollen dann zurück und sie sind auf jeden Fall sehr entschlossen, ihre Selbstständigkeit zu verteidigen.
Soweit Gesine Dornblüt über die komplizierten Verflechtungen im Bergkarabach-Konflikt. Mehr über den armenischen Hoffnungsträger Nikol Pashinyan und darüber, ob er frischen Wind in den eingefrorenen Konflikt um Bergkarabach bringt, finden Sie in unserem Podcast. Im Juni 2018 haben wir über seinen politischen Neuanfang berichtet und im April 2019 über das Erreichte und das Nicht-Erreichte. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.